doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Kevin Settels, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Die anschließende Folge ist Teil einer Sonderreihe anlässlich der Veröffentlichung unseres Buches zum ersten großen IPAL-Forschungsprojekt zur Aufstellung der Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Dazu spreche ich mit verschiedenen Autorinnen und Autoren, die innerhalb ihrer Kapitel besondere Aspekte der Kandidatenaufstellung beleuchten. In dieser Folge sprechen wir über das Kapitel »Es gilt das gesprochene Wort«, Vorstellungsreden und Fragerunden während der Aufstellungsversammlung. Dazu sitzt mir der Autor des Kapitels gegenüber, Oliver Kannberg. Schönen guten Tag, Olli.
Hallo.
Vielleicht kannst du mir in ein paar Sätzen zusammenfassen, worum es in deinem Kapitel geht.
In dem Kapitel habe ich mich damit befasst, was auf den Aufstellungsversammlungen passiert hinsichtlich der, ganz breit gesprochen, Kommunikation. Also natürlich auf Aufstellungsversammlungen, da werden, und das ist ja einer der Hauptfokusse, die wir da haben, Leute gewählt, Kandidaten und Kandidatinnen gewählt. Ich habe mir aber angeguckt, okay, was passiert denn da noch drumherum? Was wird denn da gesprochen? Warum dauern diese Veranstaltungen dann teilweise sehr, sehr lange oder gehen auch sehr, sehr kurz? Und da gibt es mehrere Gründe für. Es liegt vor allem halt an den, wie es der Titel auch schon sagt, Vorstellungsreden, die Kandidaten und Kandidatinnen halten, aber auch an den Fragerunden, sofern es welche gibt. Und dann allgemein kann man so ein bisschen sagen, der Veranstaltungsführung, wie sie so vorherrscht. Und da gibt es halt Parteienunterschiede, gerade in dem Zeitraum, den wir ja auch untersuchen, also die Aufstellung zur Bundestagswahl 2017. Und das habe ich mir da mal etwas genauer angeguckt, woher auch Unterschiede und sowas kommt.
Und wie nähert man sich so Vorstellungsreden und Fragerunden so als konkreten Untersuchungsgegenstand an?
Gute Frage, weil es gibt nach wie vor nicht allzu viel Forschung dazu, weil es auch sehr, sehr aufwendig war und nach wie vor auch ist, das zu erheben. Also die Ressourcen, die wir auch in diese Erhebung gesteckt haben, spiegeln sich ja auch darin wider, dass wir im Rahmen dieses Projekts sehr, sehr viele Protokolle von Aufstellungsversammlungen haben und dadurch auch wissen, wie lange einzelne Personen sich vorgestellt haben. Also da sind ja waren auch immer Beobachter und Beobachterinnen von uns vor Ort und haben das dann protokolliert. Das habe ich auch während der Erhebungszeit selber bei einigen Veranstaltungen gemacht. Und da musste man dann halt bei jedem Kandidaten, der sich da vorgestellt hat, immer ganz genau auch festhalten, worüber hat er gesprochen. Wir hatten verschiedene Kategorien, zum Beispiel, wie kritisch ist der Kandidat, die Kandidatin gegenüber der eigenen Partei? Wie lange redet er oder sie? Und so weiter und so fort. Da geht es dann auch noch um einzelne Themenfelder, worauf wird ein Schwerpunkt gelegt, wenn man eine Vorstellungsrede hält. Man könnte ja zum Beispiel sagen, ich stelle mich selber vor und sage, hallo, ich bin der Olli. Oder ich rede halt eher über meine Themen, die mir oder der Partei am Herzen liegen. Denn die Kandidaten, das ist da alles so relativ deutlich auch geregelt im Vorfeld. Da gibt es Unterschiede, aber es ist jedes Mal geregelt. Die können sich nicht unendlich vorstellen natürlich. Ne? Da gibt es Zeitbegrenzung. Und da muss man dann auch schon so ein bisschen gucken, wie genau stellt man sich denn vor und was möchte man dann den Anwesenden quasi mitgeben von sich.
Neben der Abhandlung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema, wo du gesagt hast, da gibt es bisher nicht so viel. Was war da noch deine Motivation, sich mit diesem konkreten Thema auseinanderzusetzen?
Genau, also die Motivation entstand eigentlich schon so ein bisschen noch während der Erhebungszeit. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich noch Student und habe aber dann als einer der Beobachter und Beobachterin fürs IPAL an diesem Projekt teilgenommen und war dabei verschiedenen Veranstaltungen. Ich war, da muss ich überlegen, bei der CDU in Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern, bei der FDP in Nordrhein-Westfalen, bei der AfD in Nordrhein-Westfalen, bei den Grünen in Sachsen-Anhalt. Also habe da so ein bisschen auch ganz unterschiedliche Eindrücke gesammelt. Für mich war das auch das erste Mal, diese Veranstaltung zu sehen. Und da fiel dann halt schon auf, okay, hier wird ganz anders kommuniziert im Sinne von, hier laufen ganz, ganz unterschiedliche Regeln. Bei der CDU in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, da wurde sich, die ersten Plätze haben sich da gar nicht vorgestellt. Da gab es eine Kampfkandidatur und darum wurde diskutiert. Bei der FDP, da wurden viel mehr Plätze vorgestellt in NRW. Da gab es am Anfang eine lange Rede und dann hat sich jeder Kandidat auch ein bisschen mal vorgestellt. Bei den Grünen auch. Jeder Kandidat, jede Kandidatin hat sich dort in Sachsen-Anhalt vorgestellt. Selbst um noch Listenplatz 10 oder so, wo man ergänzend dazu sagen muss, dieser Listenplatz wird niemals für die Grünen in Sachsen-Anhalt ziehen. So, also das, man merkte da schon, dass dort unterschiedliche, wie ich das dann auch im Text sage, Partizipationskulturen vorliegen in den Parteien und die sich mal so ein bisschen näher anzugucken, die Motivation lag da quasi bei mir vor.
Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mit Blick in das Kapitel rein, wenn man sich zum Beispiel so konkrete Sachen anschaut, wie die Aufstellungsdauer pro Listenplatz, dann ist ja da schon ein recht großes Gefälle zwischen den Parteien. Kannst du vielleicht dazu kurz was sagen?
Genau, also dazu, bei diesem Gefälle, das du ansprichst, da ist natürlich ganz eindeutig, okay, es hat mit Abstand am längsten bei der AfD gedauert und auch dann nochmal relativ lange bei der Linken, bei den Grünen und dann kommen die anderen Parteien. Da ging das dann alles ein bisschen schneller, vor allem bei der Union relativ schnell. Und da muss man erstmal zu sagen, man muss den Kontext beachten. Also wir reden von der AfD 2017. Das ist noch eine AfD, in der Frauke Petri Mitglied ist. Das geschieht dann ja erst nach der Wahl, dass sie austritt, aber es ist also eine AfD. Inzwischen hat sie sich wahrscheinlich noch zweimal weiter gehäutet, kann man so ein bisschen sagen, mit verschiedenen Abspaltungen. Aber es war noch eine sehr dynamische, sehr, sehr viel lebendigere, im Sinne von uninstitutionalisiertere Partei als jetzt. Jetzt würde ich sagen, geht diese Aufstellung auch, ist nur ein Gefühl, ich kann das nicht belegen, aber ich würde schätzen, sie geht jetzt auch etwas schneller. Denn man hatte bereits Abgeordnete, es hat sich ein bisschen eingespielt in das, wie wir das auch bei anderen Parteien kennen, das mehr oder minder vorgegebene so Korsett, wie dann Aufstellungsversammlungen laufen. Manche Parteien sind einfach da dynamischer. Bei der AfD lag das, diese Extremwerte, die sie da aufweisen, vor allem auch an dem jungen Alter. Das ist das eine. Das zweite ist aber, warum auch die Grüne und Linke, die gibt es ja jetzt nicht erst seit ein paar Jahren, sondern die sind schon länger dabei, warum die höhere Werte aufweisen, das ist dann wieder diese Partizipationskultur. Also es wird dort schlichtweg erwartet, dass wenn jemand kandidiert, dass er oder sie sich auch vorstellt, dass man darüber debattiert. Es gab weniger Listenvorschläge von den Vorständen, also es gab weniger Vorstrukturierung, nennen wir das dann, und dadurch größere Opportunitäten, könnte man so sagen, größere Möglichkeiten für Kandidatinnen und Kandidaten, vielleicht auch nochmal überraschenderweise auf diesem Platz zu landen. Bei der Union, bei der SPD, da gibt es sehr, sehr oft schon Listenvorschläge, die wurden vorher in komplizierten Verfahren, auch dazu wirst du ja mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen oder gesprochen haben im Sammelband, die am Ende dann halt in so Listen resultieren und die werden dann bestätigt. Da kann sich nochmal der eine oder andere vorstellen, meistens Listenplatz 1, die sogenannte Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin, der sagt dann was zum Publikum und ansonsten wird dann nur ganz schnell aufgestanden und gesagt, ich bin der Jürgen aus dem Kreisverband Sauerland-Lippe oder so und dann geht's weiter. Also das geht da relativ schnell und bei den anderen Parteien wird einfach mehr diskutiert, es ist mehr sichtbarer Konflikt, ohne dass das negativ, das muss nicht negativ konnotiert sein, sondern es ist halt sichtbarer, dass über diese Kandidatenplätze auch diskutiert wird und das resultiert dann halt in längeren Vorstellungs- und mehr Vorstellungsreden. Auch Fragerunden werden positiv angenommen. Es gibt Veranstaltungen bei der Union, wenn da eine Frage gestellt wurde, da wurde schon fast geraunt im Publikum. Denn das ist, da wird dann im Vorfeld quasi gedacht, naja, die Frage hättest du ja vorher stellen können oder so. Also jetzt ist nicht der Ort. Wir machen das jetzt hier sehr strukturiert. Wir wählen das und dann geht's weiter. Und das sind einfach unterschiedliche Parteikulturen. Ich würde da auch nicht mit demokratischer oder undemokratischer irgendwie argumentieren, sondern es sind schlichtweg, es gibt andere Räume, in denen das geklärt wird. Bei der Union, SPD wird sehr, sehr viel im Vorfeld gemacht. Auch die Parteien sind auch größer, haben mehr Mitglieder, haben eine andere Struktur mit teilweise Bezirksebenen, die da sehr wichtig sind. Und bei den anderen, bei den Grünen, bei der Linken und bei der sehr jungen AfD damals ist das halt dann anders gewesen.
Also wir sehen, die Parteien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Partizipationskultur aber auch ihres Institutionalisierungsgrads im weitesten Sinne. Jetzt hast du eben von Räumen gesprochen. Diese Veranstaltungen sind ja öffentlich, teilöffentlich. Mhm. Oder anders gefragt, haben sich gerade für diesen Aspekt eure Beobachtungen, die ihr dort durchgeführt habt, haben sich dort konkrete Herausforderungen ergeben? Hast du da vielleicht ein, zwei Anekdoten oder so?
Also was die Zugänge angeht, das hatten wir ja alles im Vorfeld natürlich abgesprochen, dass wir auf diesen Veranstaltungen sind und dass wir dann auch Protokoll dazu führen. Da gab es Herausforderungen, das gibt es immer mit Parteien, also die sind in ihrem Wesenskern jetzt nicht wahnsinnig glücklich, wenn da noch mehr Leute einfach rumspringen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, die versuchen da ihre Sachen aufzustellen und dann ist schon Presse da. Und wir waren dann halt auch noch da und haben das beobachtet. Auch aus meinen eigenen Erfahrungen wurde ich aber immer sehr positiv wahrgenommen. Also es ist jetzt, wie gesagt, es ist nicht so, dass sie da mit großen Jubelschreien auf einen zukommen, endlich forscht mal jemand zu uns. Das ist auch verständlich. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es dort Offenheit gab für uns, dass wir halt unsere Forschung durchführen können. Die Veranstaltung, das ist dann halt unterschiedlich. Sie sind nicht per se öffentlich, also manchmal vielleicht Mitglieder öffentlich oder so. Das unterscheidet sich auch je Partei. Und gerade unter diesem Gesichtspunkt war das schon interessant zu sehen, wie dort kommuniziert wird. Denn man kann auch eine Unterscheidung treffen zwischen der Richtung, in der dort kommuniziert wurde. Beispielsweise, es gab diesen NRW-Parteitag der SPD, der auch der Aufmacher für mein Kapitel ist, wo gewissermaßen der Schulz-Zug startete, der ja dann nicht so lange fuhr, wie wir heute wissen, aber dort startete er, als Martin Schulz mit 100% der Stimmen gewählt wurde. So. Und er redete sehr, sehr lange und danach redete kaum einer mehr auf dieser Veranstaltung, weil diese Veranstaltung war dafür da, den Kanzlerkandidaten auf Listenplatz 1 der SPD-NRW zu wählen und da halt nach außen ein Zeichen zu setzen. Auf anderen Veranstaltungen wird aber viel mehr nach innen kommuniziert, weil die mediale Aufmerksamkeit für den Spitzenkandidaten der FDP in Sachsen ist jetzt nun mal nicht so hoch. Da sitzt vielleicht einer von der lokalen Presse oder so, aber ansonsten wird da viel mehr nach innen in die Partei herein kommuniziert und das war auch gerade ein interessanter Aspekt aus meiner Sicht für dieses Kapitel, dass man sich halt mal anguckt, okay, wie wird denn in die Partei hinein kommuniziert? Denn die Außenkommunikation, gerade von Spitzenpolitikern, die ist ja auch vergleichsweise gut erforscht.
Ja. Genau, und den Aspekt, den du da ansprichst, finde ich, rechtfertigt auch die Lektüre dieses Kapitels wirklich, sich diesen bisher unerforschten oder weniger stark erforschten Aspekt der Kandidatenaufstellung anzusehen. Vielleicht als letzte Frage, wie hat die Arbeit an diesem Thema vielleicht deine Sichtweise oder das Verständnis der allgemeinen Kandidatenaufstellungsprozessur geändert?
Es hat vor allem dahingehend etwas verändert, dass man immer sich vergewissern muss oder ich dann auch verstanden habe, dass ich mir vergewissern muss, dass dieser Reflex, den man manchmal hat, etwas als in Anführungszeichen undemokratisch zu bezeichnen, nochmal überdenken muss, beziehungsweise dass dieser in einem Spannungsfeld steht zur Effektivität. Also wenn wir uns angucken, jetzt bei einer Aufstellungsversammlung, da wird dann gesagt, okay, für diese Listenplätze, die Vorstellungszeit ist 7 Minuten für alle, aber bei Wiederholung und dann wird es am Ende gekürzt und dann werden am Ende nicht jeder kann eine Frage stellen und sonst was. Das wirkt erstmal so, dass man sich denkt, naja, wenn es noch Menschen gibt, die Fragen stellen wollen, hier geht es ja auch um was. Wir wissen, diese Kandidatenaufstellungen, die haben den Wert, dass sie mehr oder minder, je nach Wahlergebnis, festlegen, wer in den Bundestag einzieht, weil manche Leute ziehen dann einfach ein, Punkt. Und deswegen ist das ein wichtiger, vorprägender Charakter. Aber man sieht auch zeitgleich, wie lange das dauert. Wie lange es wirklich dauert. Also die AfD war da ein Extremfall, die das teilweise in Bayern über 3 Wochenenden gemacht hat. Also das sind ja wirklich sehr, sehr lange Zeiträume. Aber auch sonst ist das sehr lang, diese 8 Stunden, 10 Stunden oder so, eine Kandidatenaufstellung, Versammlung mitzuerleben. Und dass dies dann aber auch in einem Verhältnis steht zu, ja, nur weil hier diese Frage nicht gestellt wird, heißt es nicht, dass sie nicht gestellt werden kann, sondern es gibt andere Räume, die Vorentscheidungsarenen, wie wir das dann auch nennen, wo halt auch sowas geklärt werden kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass dieser Aspekt, dieses Zusammenspiel zwischen, okay, wie viel Platz räumen wir dieser Veranstaltung ein und wie effektiv muss das auch am Ende immer noch sein, denn das sind ja auch alles Menschen, die oftmals Menschen, die diese Parteiarbeit nebenbei machen und nicht hauptberuflich machen und deswegen halt da quasi ihre Wochenenden und sowas dafür aufwenden, um auch Kandidaten aufzustellen, von denen in den allermeisten Fällen, wie auch wissen, die haben sehr geringe Chancen, in den Bundestag einzuziehen, aber es ist dennoch halt sehr, sehr wichtig, dass es gemacht wird.
Sehr wichtig würde ich auch dieses Kapitel erachten und jeder Leserin, jedem Leser die Lektüre ans Herz legen, wer mehr über Vorstellungsreden und Fragerunden wissen möchte. Lieber Oliver, ich danke dir für deine Ausführungen.
Ich habe zu danken und wünsche viel Spaß bei der Lektüre.
Das war eine weitere Folge der Sonderreihe zur Kandidatenaufstellung des Deutschen Bundestags. Das Buch ist über den Nomos Verlag erhältlich. Weitere Informationen findet ihr dazu in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge zur Lektüre des Kapitels animieren konnten und freuen uns wie immer über Feedback und Bewertungen über die gängigen Kanäle. Wenn ihr Anmerkungen oder Kritik für uns habt, könnt ihr uns gerne unter X, vormals Twitter, unter dem Handle i-pal schreiben, sowie per E-Mail info@ipal.de.